SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3. Überraschung. Das Tier, das in Habkirchen im Bliesgau in der vergangenen Woche 5 Schafe gerissen hat, ist kein Wolf, sondern ein Hund. Das hat eine DNA-Analyse des Umweltministeriums ergeben. Das heißt auch keine Mischung aus Wolf und Hund, das hatte man ja auch schon vermutet, sondern eben ein ganz normaler Hund. Und das ist auch kein Einzelfall. Darüber habe ich mit dem Hauptgeschäftsführer des Bauernverbands im Saarland, Alexander Welsch, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie oft das eigentlich passiert, dass Schafe oder andere Nutztiere durch Hunde gerissen werden.
Ja, also ich denke mal, das sind schon 5 bis 10 Fälle pro Jahr, bei denen Hunde dann auch Nutztiere entweder komplett töten oder so verletzen, dass notgetötet werden müssen oder zumindest in erheblichem Umfang vom Tierarzt behandelt werden müssen. Also das sind alle Abstufungen dabei, aber es kommt regelmäßig vor.
Ja, welche Tiere sind das? Sind das vor allem Schafe oder betrifft das auch noch andere?
Das sind Schafe, das sind Ziegen, das sind aber auch Rinder. Das ist aber auch unter Umständen Geflügel, was mobil in Ställen gehalten wird und dann mit Elektrozaun eingezäunt ist. Also im Prinzip alle landwirtschaftlichen Nutztiere, die so draußen auf der Wiese vorkommen.
Ist das nur mein Eindruck oder tatsächlich so, dass da aber weniger drüber gesprochen wird, als wenn ein Wolf im Verdacht steht, die Tiere gerissen zu haben?
Es wird weniger drüber gesprochen, das ist richtig. Man muss natürlich beim Hund den mehr oder weniger Vorteil sehen, dass der Hund ein Herrchen hat. Dass das Herrchen auch für sein Tier haften muss, das ist das eine. Und das andere ist, beim Hund darf man sich auch in einem gewissen Rahmen wehren. Das ist zwar inzwischen schwieriger geworden, wildernde Hunde zu entnehmen, aber es ist letzten Endes erlaubt. Während beim Wolf war es ja für viele Jahre durch den strengen Schutz praktisch unmöglich, dem Tier auch das Nachstellen innerhalb des Zaunes, innerhalb der Schafsherde zu verbieten. Man durfte den lediglich verscheuchen, wovon er sich auch nicht hat beeindrucken lassen. Jetzt hatte man im Saarland die glückliche Situation, wir sind das letzte Bundesland, das den Wolf dann irgendwann bekommen wird.
Jetzt einmal nur für Laien, wenn Sie von Entnehmen sprechen, das heißt, man darf die Hunde dann auch töten?
Die dürfen dann erlegt werden, genau.
Wenn Sie sagen, der Vorteil bei den Hunden ist, dass es ja immer einen Halter gibt, der dann auch haften kann, ist das denn immer so, dass die dann zur Rechenschaft gezogen werden?
Das geht von bis. Es gibt mit Sicherheit auch wildernde Hunde, die herrenlos sind und sozusagen irgendwann mal ausgesetzt wurden. Es gibt die Hunde, die wieder zurück zum Halter gehen. Das ist auch immer die Frage, wie lax das man mit den Regeln, die es zum Beispiel für das Anleinen von Hunden in der Brut- und Setzzeit, wie man damit umgeht. Also ob man sich daran hält oder sagt, ach, der läuft jetzt mal nur kurz, der kommt sowieso dem Rehnet hinterher. Das stimmt oftmals nicht. Hunde sind zu einigem in der Lage.
Ich höre raus, es hat auch viel mit den Haltern zu tun, was der Hund dann tut.
Genau.
Wie groß ist denn der Schaden so im Jahr im Saarland von den wildernde Hunde verursachen?
Das sind schon mehrere 10.000 Euro. Das ist mit Sicherheit jahresweise unterschiedlich und das ist auch situationsabhängig, aber man erlebt dort leider viel.
Wie kann man sich denn schützen als Landwirt, als Tierhalter vor übergriffigen Hunden und dann vielleicht auch Wölfen?
Ja gut, leider wird es bei vielen doch so gesehen und ich denke auch zu Recht so gesehen, dass die allerletzte Möglichkeit die ist, A, die Tiere bleiben im Stall, Nummer 1, und B, Nummer 2, die gehen aus dem Betrieb raus.
Ich habe jetzt vielleicht an Zäune gedacht, vielleicht helfen die ja auch gegen.
Also jetzt nochmal zum Wolf zurückkommend, es gibt diese sogenannten Wolfsschutzzäune, es gibt einen Grundschutz, der ist 90 cm hoch, es gibt dann entsprechend weitergehenden Schutz, Meter 5, Meter 20. Wenn sie mal 5, 6, 90er Netze am Tag aufgebaut haben, dann dürfte die meisten für den Tag genug haben. Wenn sie als größerer Schäfer 10 abbauen und aufbauen, dann haben sie in jedem Fall genug. Und wenn sie dann das Ganze rechnen mit einem 1,20 Meter Netz oder mit entsprechend größeren, schwereren, sperrigeren Netzen, vielleicht auch noch irgendwo in den Büschen, wo sie sich mit dem Netz noch 5-mal dann verfangen, bis sie es aufgestellt haben und weitergezogen haben, das macht mit dem Zäunen nicht unbedingt so viel Spaß. Und je größer und schwerer das Netz wird, umso weniger Spaß macht. Und das ist jede Menge Arbeit. Also dass man einfach sagt, mach mal Zaun hin und dann ist es gut, das passt so nicht ganz. Insofern dann mit der Aufgabe der Tierhaltung einhergehend.
Also, wir haben gelernt, Zäune sind nicht unbedingt die Lösung gegen reißende Hunde. Im Saarland kommt es 5 bis 10 Mal im Jahr vor, dass Schafe, Ziegen, Rinder oder Hühner von Hunden gerissen werden. Das sagt Alexander Welsch, Hauptgeschäftsführer des Saarländischen Bauernverbands. Und auch bei dem Fall von Ende Juni in Habkirchen im Bliesgau mit mehreren getöteten Schafen war es ein Hund und kein Wolf, wie zunächst vermutet. Der Rundfunkrat des Saarländischen Rundfunks ist das oberste Kontrollgremium des SR. Die Mitglieder, die stammen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und sollen der Vielfalt der Meinungen in der Bevölkerung Rechnung tragen. Seit gestern gibt es beim SR einen neuen Rundfunkrat und der hat auch gleich einen neuen Vorsitzenden, nämlich den Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft Thomas Jacobs. Welche neuen Aufgaben auf ihn und den Rat zukommen, das erzählt uns jetzt Jannik Böffel aus unserer Politikredaktion. Der hat die Sitzung verfolgt.
Man hätte beim ersten Blick in die Runde denken können, alles beim Alten. Viele altbekannte Gesichter und die Sitzung des Rundfunkrates eröffnet noch als Vorsitzende Gisela Rink, so wie in den vergangenen 4 Jahren auch. Und an der größten Herausforderung hat sich auch nichts geändert.
Die Sicherung der Finanzierung, Stichwort Rundfunkbeitrag, aber auch Finanzausgleich der Landesrundfunkanstalten. Auch hier werden wir als Rundfunkrat gefordert sein, mitzuhelfen, dass der Saarländische Rundfunk in seiner Existenz auch für die Zukunft gesichert bleibt.
Doch da ist sie schon, die Neuerung. Das sagt nämlich Thomas Jacobs, der neue Vorsitzende des SR-Rundfunkrates. Entsandt als Vertreter der Kirchen, aber den meisten bekannt als Geschäftsführer der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Gestern am frühen Abend wurde er als Nachfolger von Rink gewählt, ebenso wie Elke Ferner als seine Stellvertreterin. Sie, entsandt von der Verbraucherzentrale, aber auch sie vor allem wegen ihrer politischen Karriere bekannt, 20 Jahre im Bundestag für die SPD und lange parlamentarische Staatssekretärin. Beide Neuen an der Spitze einstimmig gewählt vom, noch so eine Neuerung, kleiner gewordenen Rundfunkrat. Waren es vorher noch 38 Mitglieder, sind es nun nur noch 29 und davon einige ganz neue Gesichter. Und das sicher eine der größten Herausforderungen, so Jacobs.
Die Herausforderung besteht zunächst einmal aus der Verkleinerung des Rundfunkrates, was sich in der Arbeit der Ausschüsse möglicherweise bemerkbar macht, aber natürlich auch darin, dass gut 2 Drittel der Mitglieder neu sind.
Denn die Aufgaben für diesen Rundfunkrat, sie sind gleichzeitig größer geworden. Durch den deutschlandweiten Medienänderungsstaatsvertrag, aber auch durch das im vergangenen Jahr beschlossene und viel diskutierte SR-Gesetz der SPD-Regierung im Saarland. Das die Verkleinerung, aber eben auch so manche neue Aufgabe, vor allem Kontrollaufgabe, gebracht hat. Ohnehin ist der Rundfunkrat ja das wichtigste Kontrollorgan des SR. Er vertritt laut Aufgabenportfolio die Interessen der Allgemeinheit und wacht unter anderem auch darüber, dass der SR die gesetzlichen Aufgaben erfüllt. Zudem verabschiedet er den Wirtschaftsplan und wählt den Intendanten. Auch deshalb ist gleich eine 2-tägige Klausur für die Mitglieder angesetzt, um den alten Mitgliedern die neuen Aufgaben zu erklären und den neuen dazu noch die alten, sagt Jacobs.
Was muss ich tun, aber auch als Rundfunkratsmitglied, welche Möglichkeiten habe ich, wie sind die Abläufe, also alles, was man sozusagen im Gepäck haben sollte, wenn man mit der Arbeit beginnt.
Und seine eigene Rolle, wie sieht Jacobs, als Sprecher der Saarländischen Landesvertretung in Berlin, denn die, er ist zwar keiner der Neuen, aber eben in neuer Funktion.
Der Vorsitzende hat zunächst einmal eine Moderatorenrolle hier im Gremium, aber natürlich ist er auch der Vertreter dieses Gremiums gegenüber der Geschäftsleitung, aber auch in den Gremien der ARD. Und dort wird es sicher auch darauf ankommen, dass wir gemeinsam als Saarländischer Rundfunk unsere Stimme erheben und für unsere Interessen deutlich eintreten.
Die erste große Aufgabe für den Rundfunkrat folgt dann Ende September. Dann steht die Wahl des neuen Programmdirektors oder der neuen Programmdirektorin an. Dass das eine Wahl für den Rundfunkrat ist, auch das eine der Neuerungen aus dem SR-Gesetz.
Der Rundfunk hat einen neuen Rundfunkrat mit neuen Vorsitzenden und muss sich mit seinen neuen Aufgaben vertraut machen. SR3-Politikreporter Jannik Böffel hat uns erklärt, was da so ansteht für das SR-Kontrollgremium. Im November 2022 wurden vom damaligen Präsidenten der Saarländischen Handwerkskammer Bernd Wegner dessen Privatwohnung und seine Büros in der HWK durchsucht. Dabei ging es unter anderem um den Verdacht der Veruntreuung von Geldern. Dagegen hat Wegner, der gleichzeitig auch Landtagsabgeordneter der CDU war, Beschwerde beim Saarländischen Verfassungsgerichtshof eingelegt. Und die Richter dort haben nun eine Entscheidung gefällt. SR3-Reporter Patrick Wirmer weiß mehr. Patrick, wie ist denn die Entscheidung ausgefallen?
Ja, die Entscheidung in diesem Bericht des Verfassungsgerichtshofs, in diesem Urteil, was ich hier vorliegen habe, 35 Seiten sind es, ja, die ist sehr umfangreich. Und wenn man eine kurze Antwort will, dann kann man sagen, der Verfassungsgerichtshof hält die Durchsuchungen der Wohnungen und der Büros für verfassungswidrig. Bernd Wegner, der mittlerweile ehemalige Präsident der Handwerkskammer, ist natürlich sichtbar erleichtert.
Ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass jetzt schon mal ein erster Schritt gegangen worden ist. Und bin auch froh, dass der wesentliche Teil meiner Klage im Prinzip auch Rechnung getragen wurde. Wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt in diesen 38 Seiten Urteil auch noch Dinge, die einfach noch besprochen werden müssen.
Ja, also er ist durchaus erleichtert, das hört man daraus. Jetzt fehlt aus seiner Sicht im zweiten Schritt wohl nur noch die Einstellung der Ermittlungen.
Sag mal, wie begründet das Verfassungsgericht denn diese Entscheidung?
Ja, die Entscheidung ist, Entschuldigung, sehr detailliert. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, das alles im Detail zu studieren, aber man kann insgesamt schon festhalten, dass es natürlich um die Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel geht. Die Frage, wie viele Akten, wie viele Datenträger, wie viele Terminkalender darf eine Staatsanwaltschaft überhaupt in Beschlag nehmen, um dort dann auf die Suche nach Beweisen zu gehen. Die Anwälte von Bernd Wegner, die haben da heute auch ein Beispiel genannt, die beziehen sich da zum Beispiel auf die Personalakten. Es wurden nämlich offenbar 260 Stück, also die Akten der gesamten Mitarbeiterschaft der HWK mitgenommen und im LKW abtransportiert. Und das habe in diesem Maße so nicht sein müssen, so die Anwälte. Welchen Erkenntnisgewinn hatte etwa die Personalakte des Hausmeisters, wurde da heute nochmal gesagt. Also das war wohl über das Ziel hinausgeschossen. Und da hatte der Verfassungsgerichtshof am Ende auch gesagt, das sind alles viel zu große Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht, in den Datenschutz, also in das Grundrecht von Bernd Wegner.
Die große Frage ist ja immer, wie geht's jetzt weiter? Also Patrick, wie geht's jetzt weiter?
Ja, genau. Also für die Ermittler ist das natürlich jetzt ein herber Rückschlag, denn jetzt gilt das Beweisverwertungsgebot. Das heißt, die beschlagnahmten Akten, Terminkalender oder Computer, iPads und so weiter, die dürfen jetzt nicht mehr als Beweise im Ermittlungsverfahren genutzt werden. Und das würde die Ermittlung natürlich de facto beenden. Ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster. Und Wegner und seine Anwälte, die haben aber angekündigt, sich auf Augenhöhe nun mit der Staatsanwaltschaft zu unterhalten und gegebenenfalls doch noch einige Daten zur Verfügung zu stellen, denn man sei durchaus an einer Aufklärung interessiert, will diesen ganzen Fall dann auch jetzt mal abschließen. Aber man muss insgesamt aber auch sagen, um das mal auf eine andere Ebene zu heben, dieser Flurschaden der Causa HWK, der ist natürlich insgesamt doch ziemlich groß, größer als das, was wir jetzt heute gehört haben, gerade auch was die Unabhängigkeit der Behörden angeht. Denn einerseits haben wir da einen Vorwurf des CDU-Landtagsabgeordneten Bernd Wegner auch an die SPD, konkret an Wirtschaftsminister Jürgen Barke. Diese ganzen Ermittlungen, der Anstoß, das sei alles auch aus politischen Gründen geschehen, hat er heute auch nochmal wiederholt. Und andererseits aber auch das Vorgehen jetzt der Staatsanwälte, die hier, ja, so steht es ja auch in diesem Beschluss, verfassungswidrig sozusagen mit Schleppnetzen nach Beweisen gefischt haben. Also im großen Stile, das geht dann so auch nicht. Also die Sache hinterlässt doch einen ziemlich großen Scherbenhaufen, abseits vom tatsächlichen Vorwurf der Untreue.
Auf jeden Fall hält der Verfassungsgerichtshof des Saarlandes die Durchsuchungen in den Wohnungen und den Büros von dem damaligen Präsidenten der HWK, Bernd Wegner, für verfassungswidrig. Und dabei ging es vor allem auch um die Frage der Verhältnismäßigkeit. Erste Informationen waren das von SR3-Reporter Patrick Wirmer. Vielen Dank. Haben Sie vielleicht auch mal was in Mundart geschrieben? Ein Gedicht oder eine Geschichte zum Beispiel oder vielleicht einen Comic gezeichnet? Dann bewerben Sie sich doch beim 9. Saarländischen Mundartpreis. Bis Oktober geht das noch. Und eine Kategorie ist in diesem Jahr neu dabei, das Mundartlied. Und natürlich eine neue Kategorie, die braucht auch eine neue Trophäe. Und die fertigt ein Drechselkünstler aus Marpingen an. SR3-Reporter Felix Schneider stellt Künstler und seine Kunst vor.
Es dreht sich etwas bei Ben Bohlinger. Dutzende Male pro Minute. Mit seiner Drechselmaschine macht der Marpinger Kunsthandwerk. Vor rund 20 Jahren hat sich der gelernte Schreinermeister seine Drechselwerkstatt mit drei Maschinen eingerichtet. Bei der Ausbildung lernt man das Handwerk eigentlich nicht.
Das war mir immer suspekt und habe irgendwann per Zufall im Internet gesehen, dass jemand mit nassem Holz Schale drechselt.
Erzählt Ben Bohlinger in seiner kleinen Werkstatt.
Dann habe ich gedacht, passt ja gar nicht in dein Bild. Ne? Du als Schreiner musst mit trockenem Holz arbeiten, die Schranktür darf sich nicht verziehen und ist um Gottes Willen. Ne? Und das hier war genau das Gegenteil. Und dann hat es bei mir Bling gemacht und da wollte ich wissen, Was steckt dahinter?
Mittlerweile sind bunt lackierte Schalen Bohlingers Alleinstellungsmerkmal. Bei manchen Exemplaren in seiner Sammlung vermutet der Neuling kein Holz dahinter. Das freie Schaffen hat er am Drechseln lieben gelernt. Als Künstler sieht er sich aber nicht.
Ich bin Kunsthandwerker. Damit komme ich klar, weil ich beherrsche mein Material. Ich habe eine Grundausbildung. Da ist eine Basis vorhanden, die man, wenn man sowas macht, da sein muss. Ne? Wenn irgendjemand sagt, ich fange jetzt an zu drechseln, juhu, komm her, wird er sein blaues Wunder erleben.
Das Schreinern steckt ihm in den Genen. Vater und Großvater haben schon im Handwerk gearbeitet.
Ich kenne gar nichts anderes. Ne? Wenn man, wie gesagt, in der Werkstatt laufen lernt und Fahrradfahren lernt, das war mein Spielplatz, ne? Späne, Holzklötze und ich... Ich kenne eigentlich nichts anderes. Also Schreiner durch und durch.
Sein Können erregt Aufsehen. Bohlinger ist im Landes- und Bundesverband Kunsthandwerk sowie in der Schweizer Michelangelo Foundation. Er ist es auch, der die Trophäe des Saarländischen Mundartpreises in der neuen Kategorie Mundartlied gestaltet. Den SR3 Lautsprecher. Eine Skulptur aus Mammutbaum, die einem Grammophonlautsprecher ähnelt.
Es soll erkennbar sein, aber anders als man es kennt. Sodass auch der Empfänger oder Gewinner, ich sage mal, ein bisschen Problem hat, sich damit auseinanderzusetzen. Na, der muss sich überlegen, kenne ich in der Art gar nicht und haben jetzt ein Problem, dass die Nummer zu verstehen.
Kunst, die zu kreativem Denken anregen soll, für den Preis aus seiner Sicht das Richtige. Für ihn passen Mundart und diese mittlerweile selten gewordene Handwerksarbeit genau zusammen.
Weil es einfach eine traditionelle Geschichte ist, die aber schon lang in Vergessenheit geraten ist. Und Mundart, ja, war schon immer da.
Jetzt hofft Schreinermeister Bohlinger, dass viele Einreichungen bis zum 7. Oktober zusammenkommen werden und dass seine Skulptur ein neues, tolles Zuhause finden wird.
Also, wenn Sie ein tolles Lied auf Mundart geschrieben haben, dann könnte die Skulptur von Ben Bohlinger aus Mapping in ein paar Monaten bei Ihnen stehen. Sie müssen sich nur beim Saarländischen Mundartpreis bewerben. Das geht bis zum 7. Oktober. Und natürlich können Sie da auch Gedichte und Geschichten einreichen. Das Thema in diesem Jahr heißt Holle oder Nemme. Wie dann jetzt? Alle Infos dazu gibt's auf sr3.de.